hört das Freisender-Kombinat auch weiterhin mit dem Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Wir warten noch einen kleinen Moment auf unseren Kollegen, damit wir unsere Wahlbetrachtungen fortsetzen können und hören noch eine kleine Musik für den Abend. Und schauen erstmal, was wir da denn auswählen. Wählen. Vorhin haben wir uns nochmal kurz die Bezirke, die Wahlbezirke Mitte und Altona angeguckt in Nachbetrachtung unserer Sendung vom Montag. Wahlbeteiligung jeweils gestiegen, so um ca. 2%. Verluste der Linkspartei in beiden Bezirken von ungefähr 15% auf 8,7% oder 9% abgestürzt. Das vielleicht nochmal nachgetragen. Und es gibt tatsächlich die ersten Diskussionen. Petra Pau hat auf ihr Buch verwiesen, vor 2 Jahren erschienen, wie das neue Rot aussehen könnte, so ungefähr der Titel. Andere haben darauf hingewiesen, dass in Nordrhein-Westfalen mit der Spitzenkandidatin Sarah Wagenknecht die Linkspartei auf 3,2, glaube ich, waren es, Prozent abgestürzt war. Jetzt erstmal eine kleine Einleitungsmusik und dann geht's weiter heute mit der FDP. Werden es erkannt haben, im Hintergrund bereits räuspert sich unser Kollege. Moin, Heino.
Schönen guten Tag, lieber Werner.
Letztes Mal haben wir angefangen mit der Frage, ob du noch lachen kannst. Heute, glaube ich, geht das ein bisschen besser schon.
Ja, wobei das eher die Verzweiflung meiner Arbeit ist, die mich lachen macht. Schon okay. Außerdem wollten wir heute über Hundewelpen reden, weißt du genau, und das ist ja ein sehr erfreuliches Thema. Nicht wahr?
Ich glaube, wir wollten heute reden über die Nachwuchs-CDU.
Ja, ich finde, also wir konnten jetzt ja alle heute Morgen im Radio, also in den anderen Radiosendern schon hören und lesen, der große Coup der Grünen und der FDP. Und ich war über diese moderne Politik, dass sich vor allen Dingen Jungs im Hinterzimmer treffen und wichtige Dinge entscheiden und dann verkünden, war ich echt beeindruckt. Ich dachte, dafür haben wir Grünen und FDP wirklich gebraucht, dass wir diese Art von moderner Politik endlich bekommen. Dieser Bruch, diese zukunftsweisende Idee, dass weise Männer in Hinterzimmern Dinge aushandeln, die dann überraschend verkündet werden. Da dachte man sich, super Sache. Also das fand ich alles ganz wunderbar.
Woher weißt du denn, woher weißt du denn, dass es sich um Hinterzimmer und nicht um das Eingangsportal eines kolonialen Sklavenhalter.
Es kann auch sein, dass er letztem Essen eingeladen war bei der Deutschen Bank. Also möglich ist alles. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es tatsächlich faszinierend ist, dass die Grünen es echt auch noch, also diese Art von echt also diese Art von Politik auch noch als, also sich trauen, damit auch noch irgendwie aufzutreten. Und ich habe mich auch gefragt, gibt es bei der FDP eigentlich irgendeine weibliche Politikerin, die man vorzeigen könnte, oder haben die nur noch solche komischen Botox-Leute?
Das hast du am Abend bei dem Lindner-Auftritt doch schon gesehen, vor dem Mikrofon, an dem Wahlabend.
Ja, am Wahlabend durften nur Jungs was sagen, das habe ich gesehen, ja. Außer also bei der PDS-Linkspartei, aber bei der FDP. Ich frage das wirklich, ich habe mal nachgedacht, mir fällt niemand ein. Also tatsächlich nicht. Also
das gab die Generalsekretärin, die dann ins Europaparlament verabschiedet wurde.
Genau, dann haben wir diese seltsame Politikerin aus Hamburg, die gesagt hat, das war ganz furchtbar, ich will nicht mehr.
Ja, und dann gibt es den Wissing, der jetzt vor die Kameras tritt als Ersatz für Kubicki, den man nicht mehr zeigen kann, der aber tatsächlich im hintersten der Zimmer sitzt.
Ja, und, bei einer guten Flasche Rotwein.
Nein. Da verwechselst du den Keller darunter da, und die Wendeltreppe, die kann er nämlich nicht mehr gerade gehen.
Aber wir wollen uns jetzt nicht über ältere Herren mit Suchtproblematiken lustig machen. Also, nein, aber wirklich ernsthaft. Also, ich war wirklich erschüttert, dass das der Anfang einer der neuen, modernen, grünen Politikzeit sein soll, wo ich dachte, ja genau, also, alle Achtung, also wenn wir über Nachwuchs-CDU reden, oder meinst du damit die FDP?
Also, ich meine sie beide zusammen, ja, und zwar also, dieses Viererbild, was sie ist ja von professionellen Fotografen angefertigt worden für die Social Media.
Zumindest wurde es vorveröffentlicht und ein bisschen nachbearbeitet, das war jetzt kein Schnappschuss. Nee.
Oder so.
Ja. Und mit gleichlautenden Text, wenn man mal gleich zeigen wollte, wir sind eins, wir sind die Zukunft, wo ich dachte, Gott im Himmel, es ist ein Grauen.
Genau, und damit sind wir bei der WählerInnen-Zusammensetzung dieser ich denke, wir sollten heute beide zusammen tatsächlich verhandeln, nicht nur die FDP wie angekündigt, sondern in dieser
Konferenz. Das war ja eher ein schrecklicher Scherz, dass man über diesen Krempel reden muss. Aber FDP und Grüne, also schauen wir mal. Wobei, was ich da noch anfügen möchte, was ich daran besonders unterhaltsam eigentlich finde, ist, wenn es eine Partei gibt, bei der die jungen Menschen schon als allererstes lernen, dass diese Art von taktiererischer Hinterzimmer, Oberzimmer, Weinkeller und sonstiger Politik der Weg zum Erfolg ist, dann ist mir klar, wenn ich Olaf Scholz Kanzler werden muss, weil auf der Art von Politik gewinnt die SPD eigentlich immer. Keiner besser.
Wie soll das?
Die gelernten Jusos alle, die können
das. Ach so, du meinst die Jusos.
Ja. Also ich bitte dich, also wenn irgendwelchen Leute schon mit jüngsten Jahren diese Art von Schmierentheater wirklich lernen von sogenannter Taktik, dann ist es doch der junge Sozialdemokrat, oder? Ja, ich bitte dich. Also auf dem Politikfeld gewinnt Olaf Scholz immer. Also das kann er ja noch mit Halbschlaf und 40 Grad Fieber.
Der dann zwei Tage nach der Bundestagswahl als etwas älterer Politiker eine Hausdurchsuchung über sich zu ergehen lassen.
Das war ja nun hier, du meinst jetzt hier unseren ehemaligen Bundestagsabgeordneten aus
Mittelmark. Ja, der war auch mal Juso, ne?
Ja. Das war der als Juso seine Juso-Kollegin nächtlich anrufe und so, aber darüber reden wir jetzt nicht. Nein, die Staatsanwaltschaft, aber das ist ein anderes Thema. Lass uns hier nicht über Johannes Kahrs und die SPD-Mitte reden. Das finde ich jetzt ja noch gruseliger als bitte. Es gibt Grenzen, Werner. Es gibt Grenzen des Ekels. Die möchte ich heute Nachmittag nicht überschreiten. Ich bitte dich.
Also mit der Themenwahl sind wir doch im Ekelland.
Ja, aber es gibt Grenzen. Also SPD-Mitte finde ich jetzt nochmal. Also es gibt wirklich, also SPD, gut, aber SPD-Mitte, also dann rede ich lieber eine ganze Stunde lang über Herrn Kubicki. Also wirklich, es gibt doch Grenzen, Werner. Lass uns nicht über sowas reden. Dann müssen wir auch noch über unseren Innensenator mit seinen unteren Regionen reden. Dann müssen wir darüber reden, dass die SPD-Mitte jetzt so fertig ist, dass sie nicht mal mehr einen echten Halbskars irgendwie aufbieten kann als Bezirksamtsleiter. Also wir könnten über ganz viel reden, aber das will ich jetzt alles nicht. Außerdem, diese Hausdurchsuchung, da haben wir noch mehr Gelegenheiten. Wir wollen darüber reden.
Aber zumindest, und dann mache ich damit auch Schluss.
Dankeschön.
Wir wollen zumindest noch mal erwähnen,
ja,
dass vermeldet wurde, dass die Staatsanwaltschaft Köln, die ja diese Hausdurchsuchung veranlasst hat, das auf Weisung des CDU-Justizministers in Nordrhein-Westfalen getan hat.
Ja.
Das wollen wir doch. Ja. Damit wir jetzt so...
Naja, also damit wir wirklich, also diese ganze Inszenierung von die SPD ist eine korrupte Partei im Gegensatz zur FDP. Und das ist der Beitrag zum Kölner Karneval auf Reihen des CDU-Justizministers. Ja, ja, alles gut.
Das also, war Rache für, können wir so deuten, wollen wir nicht, ja, nicht als Fakt, ja, hier
nein.
in die Welt schauen. Außerdem, war Rache für, ja, die, ja, diversen Maskenkorruptionsfälle in den Reihen der CDU, darunter auch in Nordrhein-Westfalen.
Also ich glaube, das ist alles nochmal ein ungeordneter Sumpf, den wir da sehen. Aber das wäre jetzt echt ein anderes Thema. Also
ja.
Die Verbindung der Hamburger, des Hamburger Senats oder der Hamburger leitenden Politikelite zur welchen Bank und Finanz und anderen Geschäften auch immer, das wäre jetzt mal echt ein anderes Thema.
Das
fände ich jetzt nicht so unterhaltsam, ehrlich gesagt. Dass die CDU in Hamburg einfach wieder so unwichtig ist, dass keiner sie bestechen will, das mag ja auch noch eine hübsche Geschichte sein, aber das ist wirklich, also am Rande, Werner, am Rande.
Am Rande.
Am Rande, ja.
Okay, gehen wir diesen Weg also weiter und nähern wir uns den Blumen am Wegesrande.
Den gelben und den grünen,
den, genau, gelben und den grünen Blumen, den Sonnenblumen. Der Name Kubicki war auch schon gefallen, der Name Habeck war auch schon gefallen. Wir hatten das kurz angedeutet in der Sendung am Montag. Methode, deswegen war dieses Treffen, anders als wie es jetzt durch die Presse geht, überhaupt gar nicht überraschend. Auch bei Anne Will war das ja schon mehr oder weniger in aller Offenheit angekündigt.
Ja, das war der letzte Schritt, ja.
Habeck hat sich dort dann damit gebrüstet, dass er die schwarz-grün-gelbe Koalition in Schleswig-Holstein in Gesprächen mit Kubicki auf diese Weise zustande gebracht hat. Genauso wie...
Das hat er ja ganz offen auch schon, glaube ich, in den Tagesthemen sogar erzählt. Es gab da einen ganz grausligen Auftritt von ihm, ich glaube, das war in den Tagesthemen,
okay,
in dem er lang und breit erklärte mit so schmerzversehrtem Gesicht, es sei jetzt ja keine Frage der Zahlen, sondern es sei jetzt Gehirnschmalz notwendig.
Ja. Ja.
Und ich dachte, das ist einer wenigen Augenblicke, wo man tatsächlich... den ganzen Trübsinn dieser Person in aller Ehrlichkeit mal sieht, weil er wirklich ernsthaft glaubt, dass was er da redet, wahrscheinlich wirklich politisch irgendwas ist. Er hat letztendlich erklärt, wenn man das mal zusammenfasst, erklärt, dass es scheißegal ist, was gewählt worden ist. Man muss halt jetzt mal gucken, wie man an den Topf rankommt. Man muss jetzt mal mitregieren. Und dafür muss man halt gucken, wie viele Sachen man überschreiten muss, so ist das halt. Das war eine so politisch inhaltsleere, amoralische Bekundung, die aber verkauft worden ist als professionelles, erwachsenes, realpolitisches Verhalten, wo ich dachte, boah, was für eine Gestalt. Und dementsprechend passt das schon. Er hat einfach erklärt, wir haben es Schleswig-Holstein so schön gemacht, machen wir es hier doch wieder, Baby. Und da dachte ich, ja genau, so viel zu dem Thema differenzierte interne parteipolitische Diskussion, die Vielfalt der Themen und so, die Dinge sind gesetzt. Also die FDP, die Grünen und auch die CDU finden es halt ein Unfall, dass sie nicht einfach jetzt miteinander regieren dürfen. So, und daran arbeiten sie jetzt, den zu beheben. Und die Grünen scheint es nicht weiter zu stören. Also ich hätte jetzt auch nochmal gedacht, dass dieser Anton aus Tirol oder wie er heißt, der Herr aus Bayern, Herr Hochreiter, ne, dass der nochmal vielleicht irgendeine politische inhaltliche Diskussion oder sowas nach vorne bringt, aber pff, also war nix, ne? So, also dafür, dass sie bei Aufstellung ihres Wahlprogramms den Begriff Deutschland noch aus ihrem Parteiprogramm streichen wollten, haben die Grünen jetzt einfach beschlossen, Habeck muss Vizekanzler werden und das ist das Ziel. Also Achtung, also das ging schnell. Also da musste Josch dafür schon noch mehr machen, damit er da durchkommt. Ob Habeck auch nur eine Torte zur Belohnung kriegt, werden wir sehen. Aber ich war wirklich beeindruckt, wie klar das von Anfang an war, dass das Ziel dieser Gestalten da ist, ja. Mhm.
Du sprichst von der Bielefelder, glaube ich, Torte?
Es könnte sein. Ich kann die nicht ganz geografisch zuordnen, aber ich erinnere mich dunkel, dass doch da ein Mann im Kleid oder so eine Torte verteilt hat.
Ja.
Oder? Das war
ja,
doch so.
Ja.
Also ist auch was. Jedenfalls, also Habecks Auftritt, der war nicht spontan. Der war, natürlich war das eine klare Ansage. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Also es wird schon nochmal spannend, wie FDP und Grüne sich dann wirklich bei den Themen, die die Grünen behaupten zu vertreten, zusammenraufen. Also in Schleswig-Holstein war es den Grünen jetzt relativ egal. Die haben halt die Mietpreisbremse abgeschafft mit der FDP zusammen. Und ein bisschen Öko-Klimbim, das fällt nicht auf. Aber wie soll man jetzt bundesweit zusammenkommen? Da bin ich jetzt wirklich voller Freude, das mal zu sehen. Das wird schon klappen. Also FDP und Grüne werden sich schon einigen und am Ende behaupten, dass da Zukunftsweisen und Klimaschutz. Aber so richtig über Inhalt hat noch keiner geredet. Man redet jetzt ganz viel über Brücken. Das habe ich gelesen. Also Brücken. Ganz viele Brücken müssen gebaut werden. Und es gäbe eine inhaltliche Brücken und Entfernung über Brücken. Aber ich habe gar nicht verstanden, welche das erstens sind und zweitens, was das heißt. So. Und was dir, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es hat übrigens auch noch kein Mensch seit Sonntag, auch in den großen Runden, hat keiner über Zuwanderung gesprochen. Nicht von den Grünen, nicht von der FDP, nicht von der CDU, auch nicht von der SPD. Übrigens.
Vor allem auch nicht über die Menschen, die gerade sterben an der belorussischen
Grenze. Nein, darüber redet sowieso kein Mensch. Aber auch, also das Thema, ne, also das wurde, also das auch die Reporter, also ich weiß nicht, du oder ich hätten vielleicht die eine oder andere Frage mal gestellt, also aber es werden ganz viele Themen nicht angesprochen. Es wird ganz über Brücken geredet und über Kommunikation und jetzt war man schön essen und hat ein hübsches Bild gemacht und jetzt kümmern sich weise Menschen darum, dass wir gut regiert werden. Ich finde schon.
Kennst du den Satz Green Economy bla bla bla?
Ja, der war ganz frisch. Ein neues Zitat, Werner, ja. Ja, genau. Ja.
Reden wir vielleicht, das war ja am Montag deine Eingangsfrage, die ich so ein bisschen auf heute vertagt hatte. Mhm. Reden wir darüber, warum wählen Leute diesen Haufen, diese beiden Haufen,
ja.
Also die sich hier gerade gründlich durchmischen.
Also bei den Grünen verstehe ich es noch, weil bisher die Grünen zumindest wieder, also die Kriegsbeteiligung wurde vergessen und so weiter, man ist ja auch sehr realpolitisch. Bei den Grünen verstehe ich es noch, weil sie aktuell halt das Image reiten, dass sie die Partei für Eisbären müssen leben und Klima soll irgendwie nicht sterben sind. Bei der FDP hat es mich wirklich gut gegruselt, weil ich wirklich echt nicht verstehe, also wirklich emotional, kulturell, es mich gruselt. Man sieht diese Partei und ich, also wenn man das aus ernsthaften Gründen wählt, dann muss man echt ein schlechter Mensch sein. Oder wenn man halt irgendwie vor sich hin badert als Erst- oder Jungwähler, ja irgendwie liberal, und den Lindner dann sieht und das hat diese Partei trotzdem ankreuzt, dann muss man auch echt ein zerrüttetes Gemüt haben. Und wenn 23% der Leute FDP wählen und 23% der Leute die Grünen, Jungen wieder Grüne wählen, weil sie glauben, die werden schon das besser machen. Also 46% der Erst- und Jungwählerinnen und Jungwähler sowas ankreuzen. Und dann kommen da noch irgendwie, weiß ich nicht, 10% AfD und CDU dazu oder sowas. Ich weiß, hab's nicht genau vor Augen. Und dann wird's mir ein bisschen Angst und Bangen im Herz. Ich muss es ehrlich sagen. Vor unserer Zukunft. Weil das finde ich schon hart, ehrlich. Und die können ja nicht alle irgendwie Lacoste-Poloshirts tragen und schreckliche Buntfaltenhosen mit braunen Gürteln oder so. Also so sehen die Leute doch nicht aus. Also warum wählt ein junger Mensch, der nicht total verkommen ist, FDP, Werner? Sag mir das. Warum? Also bei den Grünen verstehe ich es noch, das sind die Robben. Aber warum FDP? Das kann doch nicht sein, dass ein Viertel der jungen Menschen so verkommen ist.
Also, ich hatte ja mehrfach versucht, dich daran zu erinnern, dass wir die gleiche Frage vor, ich habe leider vergessen nachzuschauen, aber mindestens 10 Jahren bereits schon mal hatten. Das war
der FDP, echt?
Ja, das war bei Westerwelles, glaube ich, erster Wahl.
Ach, dieses 18% auf der Schuhsohle-Ding oder was?
Ja.
Dieser Murks da.
Genau, und da war der Anteil der ErstwählerInnen auch sehr hoch.
Ich habe, wenn das wird stimmen, wenn du das sagst, aber ich habe das verdrängt.
Und ja. Gleichzeitig, du sagst, dir wird bange vor der Zukunft. Ja. Ich sage an diesem Beispiel, wir sind mittendrin in der Zukunft.
Ja.
Wir haben diese ganzen Katastrophen. Auch Corona wäre ja frühzeitig erkennbar gewesen und ist intern auch erkannt gewesen, wie ein Papier aus dem Bundesinnenministerium gezeigt hat. Ich verweise auch hier auf das Buch von Thomas Ebermann, keine Ahnung, wie das heißt. Da ist das alles sehr genau aufgeschlüsselt auch. Die Zoonose, glaube ich, heißt sowas, und der Übergang des Virus aus der Natur auf den Menschen, also auf den menschlichen Teil der Natur. Kapitalistische Produktionsbedingungen. Es gibt ein anderes Buch von Thomas Ebermann übrigens, was ich jetzt auch sehr dringend nachempfehlen würde.
Die Linke und die Nation aus dem Konkret Literaturverlag, das Neue.
Aus der irgendwas mit Heimat. Irgendwas
mit Heimat. Die Linke und die Heimat, ja, ja. Das ist der neueste Band, glaube ich, aus dem Konkret
Text. Nee, der vorletzte. Der letzte ist der mit Corona und der davor. Und da wird Habeck ausführlich interviewt.
Ja, ja.
Beschrieben anhand von seinen Aussagen und Texten. Und da gibt es lange Passagen zu seinem Heimatbegriff. Und das ist tiefster deutscher Romantismus, könnte man sagen.
Romantizismus,
ja. Genau.
Ja.
Aber und das verbindet sich halt jetzt hier mit der FDP und zwar in sehr interessanten Fragen. Ich habe übrigens dazu zumindest mal eine kleine Geschichte gelesen. Patrick Gensig und Resin haben eine Tagesschau-Analyse abgeliefert, warum wählen junge Leute FDP. Und da wird zumindest die Behauptung aufgestellt, noch nicht gründlich fundiert, aber die Behauptung aufgestellt, dass Zukunftsthemen dort eine Rolle gespielt hätten und darunter Digitalisierung ganz besonders, Modernität, was auch immer das heißen mag, und das Freiheitsversprechen der FDP.
Ja, na klar.
Dieses Freiheitsversprechen wird festgemacht an den Auftritten von Lindner. Als einziger Vertreter der Jugendstimme in dem Leiden der Corona-Situation.
Ja, was
und das war das,
ist, ja.
Ja, das ist eine Frechheit.
Ja.
Ne, aber so machen sie ja halt Politik, demagogisch, verlogen und diese Freiheitsversprechen werden dann, das sind ja Leute, die sind so gerade 18 geworden und so, oder keine Ahnung, vielleicht 22 inzwischen. Spätestens mit 25, allerspätestens mit 30, haben diese Leute, die diesem Freiheitsversprechen auf diese Weise unreflektiert folgen, dann die Einsicht ihres Lebens, nämlich, dass...
zahlen müssen, ist vorbei mit der Freiheit.
Nein, das sehen Sie, nein, das ist auch alles, gehört doch alles dazu. Und dann wird endgültig klar, es geht hier nur um meine Freiheit und zwar die auf Kosten der anderen.
Ja klar, ich glaube, dass das zum Teil stimmt. Das Ding ist, natürlich stehen diese
Buzzwords. Zum Teil? Das stimmt vollständig.
Naja, ich glaube, dass diese Reiz- und Schlüsselwörter, die da genannt werden, eben nicht mehr. Also genau das ist es. Es ist hochplakativ. Es gab die FDP, die hat in Hamburg vor ein paar Bürgerschaftswahlen mit Plakaten für ein besseres Gesundheitssystem oder so plakatiert. Wer kann da sowas Nein sagen? Also wer kann auch für so, nur die FDP will die Krankenkasse, die gesetzliche Krankenkasse letztendlich abschaffen, alles privatisieren. Wenn diese Begrifflichkeiten, diese plakativen Dinge werden inhaltlich überhaupt nicht mehr in der Wahrnehmung auf irgendein ideologisches Bild erstmal wirklich konsequent oder geschlossen zurückgeführt. Ich glaube, das ist ein Teil der Wählerinnen und Wähler eben nicht, wenn sie dann 5 Jahre älter ist, alles zu asozialen großen Volvo-SUV-Fahrern wird, die alle anderen platt machen wollen. Ich glaube, das ist ein Teil dann schon vielleicht noch irgendwie, wenn sie erwachsener werden, auch merken, dass es vielleicht ein bisschen schwachsinnig ist, wie flach sie denken. Aber natürlich ist es so, dass wir dass diese Partei und die Grünen genau für einen hoch dissozialen, individuellen Freiheitsbegriff einer weißen, männlichen Mittelschicht stehen. Also bei den Grünen tut man noch nicht so männlich, aber was ich jetzt gesehen habe, dachte ich, boah, also der Feminismus ist da auch gerade zu Ende gegangen. Und für eine Idee einer in sich geschlossenen Region, also Rainer Grebe hatte statt Heimat mal vor langer Zeit aus der Region, ne, kaum die Region. Sie war lange weg, jetzt ist sie wieder da. Also ein wunderbares Lied, auch in seiner wunderbaren Theaterinszenierung Volksmusik. Und das Ganze ist natürlich so, der Bezug auf die eigene Scholle, da kommt ganz viel modernisierte, konservative, nationale, männliche, weiße, chauvinistische Selbstgerechtigkeit des Besserseins, dass an Dinge zustehen, dass man, weil man es besser hat, es auch besser verdient hat, die Fehleinschätzung, dass man das alles sich erarbeitet hat. Also da kommt ganz viel zusammen, dass natürlich die Gewinner der globalen Situation sich auch noch irgendwie feiern und ihre, das ist mir alles klar. Und dass natürlich es kein Gegenangebot gibt anderer Ideen oder dass alles Mühsal ist. Und natürlich dieses Versprechen der Einfachheit. Also ich mach das und dann bin ich das. Ich mach das nicht mehr und dann habe ich die Welt gerettet. Und das die Negation jeder Komplexität. Und ich glaube ganz ernsthaft, das, was wir da jetzt gesehen haben Montag, dieses Bild, dass weise Männer, und auch darf auch eine Frau Baerbock damit machen, also dass die Elite die Welt regelt, dass das etwas ist, wo Leute natürlich ihre Ideen hinprojizieren. Also das ist kein Versprechen von kollektiver, partizipativer, mühsamer Auseinandersetzung, sondern wir machen es jetzt. So, zack. Und die weisen Führer, also die nicht so alt sind, alle ein bisschen jünger, der Lindner klebt sich die Haare an und macht auch sein Gesicht schön glatt, damit er nicht ganz so verranzt aussieht wie der andere mit seinem Alkoholproblem. Und dass das natürlich die Bildsprache ist und deshalb sei es modern. Was daran modern ist, klar, das ist daran modern. Aber es erschreckt mich dennoch, weil das bedeutet, dass die Gewinne der romantisch-liberalen, kapitalistischen, asozialen Welt weitergehen. Also von wegen der Ruck der Modernität. Was soll das für eine Modernität werden, die da kommt, Werner? Sag mir das mal. Was soll das für eine Modernität geben?
Auf jeden Fall keine Krisenlösung.
Und im Vergleich dazu, und das erschreckt mich dann auch nochmal, wirbt Olaf Scholz und eine SPD, die irgendwie Mindestlohn fordert, fast schon als letzte Hoffnung für den Rest von Sozialstaat. Und das kann auch nicht richtig sein. Also das ist ja das Nächste, was mich so erschüttert. Dagegen wirkt der Olaf Scholz wie ein Mensch. Wie konnte das so weit kommen? Ich bitte dich. Also das kann doch nicht sein.
Ich habe dich am Montag gefragt, ob du noch lachen kannst.
Ja, ich bemühe also, mich wieder zurückzukommen zu einem positiven, kämpferischen Weltbild. Du siehst das, ja. Doch.
Für das positive, kämpferische Weltbild würde ich dir empfehlen, das vollständige Buch Ästhetik des Widerstandes von Peter Weiß zu lesen.
Ich glaube, das werde ich jetzt. Das darin, ist mir, glaube ich, ein bisschen zu anstrengend, aber
darin,
gut.
Ja. Darin die Bilder, die er beschreibt, ja. Bilder der Maler der Moderne,
ja.
Unter anderem die Bilder der Fabriken und des Proletariats,
ja.
Die er so sorgfältig, man kann fast sagen sezierend, analysiert und daraus ein Gesellschaftsbild,
ja, verstehe ich,
entwickelt.
Ja.
Aber so nur so, damit vielleicht auch in dieser ganzen Stimmungslage vielleicht auch die Nahrung, die Kraft, mit der Situation zu begegnen ist.
Oh, das geht schon. Aber ich habe tatsächlich, was Literatur angeht, mich wie das Stanislaw Lem mir wieder rausgeholt gestern.
Okay.
In seiner dystopischen Idee der Überschätzung der eigenen Intellekt und der Modernität und der Arroganz und dass diese Art der Arroganz und der Überschätzung der eigenen Unfehlbarkeit wozu das führt. Und das fand ich eigentlich sehr ermutigend, muss ich sagen. Aber ich nähere mich dem anders herum, ich gebe es jetzt zu. Nein,
ich kann da nicht beitragen, weil das habe ich nicht gelesen.
Ja, ich kann der Lem mal empfehlen. Er hat ein paar schöne, ich meine, Science Fiction ist ja vielleicht nicht so deins, aber Stanislaw Lem hat einfach wirklich sehr schöne Ansätze, die sich, und ich finde es gar nicht, ich finde es weder zynisch noch, also ich finde es sehr positiv, aber tatsächlich die Feststellung, dass der egomanische Überzeugung, weil man es besser weiß, werden alle es genauso sehen, wohin das führt. Aber das wird jetzt zur Kulturfolge, wenn wir uns mit Grünen
kommen wir zur FDP zurück.
Ja.
Noch steht ja sowas wie ein Vereinigungsparteitag unter Liberal-Grün nicht zur Debatte.
Also es gab jetzt 3 Tage und ich habe auch am 3. Tag nach dem Sonntag, auch heute Morgen, nicht einen einzigen Inhalt von Grün oder FDP gelesen, über den man reden müsste. Nicht einen einzigen konkreten Inhalt. Nichts. Gar nichts. Und das finde ich schon eine Leistung.
Also wenn du Sonntagabend bei Anne Will hingehört hast, dann hast du dort schon auch gehört, Es wird sehr viel gehen um Geld und um Investitionen und darum, wo soll diese Investition herkommen. Und
das ist Geld, klar.
Und da,
klar. Der Abbau des Sozialstaates muss
und
weitergehen.
Da, da ist auf der einen Seite genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich die Menschen des Landes weiter schröpfen, den anderen Steuergeschenke machen, damit, und zwar mit der Behauptung, daraus würden dann Investitionen entstehen.
Na klar, die Trickle-Down-Economy, wenn man oben was raufkommt, kommt unten was an.
Ja, und in diesem Sinne ist beim NDR heute Mittag, nee, ich glaube, das war in der Zeitungsschau des NDR heute Mittag, gesagt worden, ein Finanzminister Lindner hätte in der Regierung Niederlandes starke Verbündete in der EU, wenn es darum gehen würde, die Schuldenbremse für die EU.
Ja klar, damit endgültig die Europäische Union zusammenbricht und die Nation wieder nach vorne geht. Aber ich würde nochmal innerdeutsch anfangen wollen.
Ja.
Also FDP und Grüne sind beides Parteien, die zu den großen Protagonisten von Studiengebühren gehört haben. Zu den großen Protagonisten von Privatisierung von Bildung. Zu den großen, die sind klar mit ganz tollen sozialverträglichen Kredit- und Studienkreditmodellen, dass auch jeder sich das leisten kann, aber für Bildung soll gezahlt werden. Und das finde ich schon faszinierend, dass die Generation, die genau das betrifft, bei ihrem ganzen Freiheit, Eisbären, Robben und sonstigen Gelaber, diese banale, ganz konkrete politische Frage, die sie betrifft, Zugang zu Bildung, Zugang zu Möglichkeiten, wer zahlt dafür, einfach nicht ignoriert. Denn dass die ganzen Mittelstandskinder darauf geil sind, Studiengebühren zu bezahlen, das glaube ich nicht. Nur das ist genau das, was ja in der Logik der Entstaatlichung bei beiden Parteien passieren muss. Genauso wie auch andere Dinge, die staatliche Ordnung bringen, ein staatliches, also staatliche Daseinsvorsorge. Die FDP ist ungebrochen, also die könnte mit Friedrich Merz hier und Mr. Burns am besten Politik machen, ungebrochen in der Trickle-Down-Economy, die gescheitert ist in den 90ern und will genau da weitermachen, beinhart, als sei nichts passiert. Und ich meine, wie es dem Holländer gerade geht, könnte man sich mal angucken im Land, aber es ist geschenkt. Und dass die Grünen genau diese Art von Entstaatlichung machen wollen, wo gleichzeitig aber mit gigantischen Investitionsprogrammen und staatlicher Regulation von Wirtschaft, wo soll das Geld her? Und was bedeutet das für auch alle anderen, gerade für die jüngeren Menschen, ja noch wichtigen Zugangsfragen zu gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten? Und auch wenn Freiheit, was bedeutet es für einen Freiheitsgedanken, wenn die Freiheit ist, nur noch besteht, wenn du genug Geld hast, darfst du Auto fahren, und ansonsten musst du bitte dich in volle Bahnen stopfen. Also darauf wird es ja auch hinauslaufen, in der Logik. Und das finde ich faszinierend, wie es sein kann, dass eine Hälfte der Gesellschaft, also der Jungwählerinnen und Jungwähler, die genau das beinhart betrifft, dieses ganze Geschwulst von Labeln, von Politik gut findet, ohne zu überlegen, was das für sie genau bedeutet.
Also,
und was ist das Versagen der Öffentlichkeit und der Alternativen? Die Leute sind ja nicht vorsätzlich doof und so. Und das finde ich wirklich faszinierend. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass über all diese Dinge nicht geredet wird und dass die Leute es auch gar nicht interessiert, sondern finden, der hat hübsche Haare und der hat Freiheit gesagt, also wähle ich ihn.
Diese Unterstellung, die Leute sind nicht, wie hast du es gesagt,
nicht vorsätzlich doof.
Vorsätzlich doof. Mhm. Die weise ich zurück.
Okay.
Ich denke, dass viel Vorsatz damit im Spiel ist.
Sich nicht zu belasten durch zu viel Denken.
Ja, Kopf in den Sand stecken und darauf vertrauen. Und darauf verweist dieses Wahlergebnis ja auch.
Klar,
du hast es vorhin Projektion genannt.
Die jungen weißen Menschen, die haben auch wenig Probleme. Die können auch den Kopf irgendwo lassen. Ne? Die müssen sich nicht ziemlich rumplagen.
Nochmal zum Gehalt dessen, was da passiert und was ja vor 10, 15 Jahren, als wir uns über so eine Wahl auch schon mal unterhalten haben, 18%, was da passiert, ist ja, da werden Klasseninteressen nach vorne geschoben.
Na klar, aber hallo.
Und zwar auf vertrickte Weise, Ideologie nennt man das, nämlich Freiheit, ja.
Freiheit.
Aber in allererster Linie tatsächlich, du hast das Individualität genannt, ich nenne das Individualismus, in allererster Linie geguckt auf das unmittelbar eigene. Und das galt ja auch mal in den 90er Jahren tatsächlich auch als ein linker Fortschritt, sich aus kollektiven Zwängen zu befreien und Individualität zuzulassen.
Das ist es ja auch.
Wie schnell ja, daraus ja, so gesellschaftlicher Individualismus geworden ist, war dann später zu beobachten. Und entstanden ist sowas wie die neoliberale Persönlichkeit, die es tatsächlich vorher nur in Blankenese und im Poppenbüttel gab, in dem Ausmaß, die aber doch größere Teile der Gesellschaft inzwischen erreicht hat, wenn nicht die Mehrheit auch. Dazu war eigentlich Fridays for Future ein unglaublich schönes Gegenbeispiel, weil sich damit die Hoffnung verbinden ließ, dass die Menschheitsinteressen, du erinnerst dich noch an Gorbatschow, wie er definiert hat, was Menschheitsinteressen, gemeinsames Überleben und so sind, wie die wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt sind. Und jetzt hat sich verbunden die neoliberale, nenne ich das mal, Individualismus Ideologie mit der Ökologie, und zwar mit Zentrierung auf Führer, auf du nennst sie Projektionsflächen vorher.
Ja. Und auch die stellvertretend machen sollen, also auch
genau, Stellvertretend.
Also man will es halt selber nicht tun. So, und dass dann versprochen wird, wir machen das jetzt, dass für alle das Gute ist und trotzdem sind alle Probleme gelöst, du musst nur bei uns sein. So, du musst auf der richtigen Seite stehen und dann bist du nicht mehr nur nicht schuld, sondern alle Probleme werden sich auflösen, aber du wirst keinen Nachteil haben. Das ist ja das Versprechen, was beide Parteien machen. So. Das ist schon... Ja, aber ist Fridays for Future alles gut? Nur wir hatten, wie hieß diese große Bewegung global mit den Banken und so, die hatten wir auch schon, das ist ein paar Jahre her, also mit Krediten, die mit großen Kongressen und so, und das hat sich irgendwie auch aufgelöst. Also wir haben eine internationale Jugendbewegung, oder hat sich so international hingestellt, wir haben eine Jugend- und Kinderbewegung, Fridays for Future, für was? Also die Umwelt soll nicht kaputt gehen, so.
Nein, das ist ja auch in Ordnung. Die Klimakatastrophe soll
verhindert werden. Ich weiß nicht
und
genau.
Und es gibt viele solidarische Anlässe darin.
Alles richtig.
Also die begreifen sich global und handeln auch global.
Ja, nur diese Bewegung wird genauso aufgesaugt wie andere Bewegungen auch und werden gerade. Also spannend wird es, ab die Grünen als Partei, die sich für diese Bewegung in den Parlamenten verantwortlich fühlt. In Zusammenarbeit mit der Verkörperung einer Partei des freigelassenen ausbeuterischen Kapitalismus, wie sie das schaffen, diesen Bruch so zu überwinden, dass ihnen nicht wieder mal ein Drittel ihrer Partei flöten geht oder was dann passiert. Ich weiß nicht, die Grünen waren auch die Partei der Friedensbewegung. Das hat irgendwie auch, haben sie auch überlebt. Also konnten Krieg führen. So, vielleicht sind die Grünen auch die Partei der ökologischen Revolution und wir werden wieder Atomkraftwerke anschalten, um die Umwelt zu retten. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich gespannt darauf, wie viel Verdrehung der Welt möglich ist in dieser Verkörperung. Denn das geht. Ich meine, die SPD ist die Partei der Arbeiterinnen und Arbeiter gewesen, hat Hartz IV eingeführt. Also es geht ja alles Mögliche. So. Nur, es hat ja Folgen gehabt. Die Frage ist, welche Folgen hat es denn? Und dass die Grünen plötzlich als Partei der Friedensbewegung, und da warst du dabei, Werner, du hast auch hopp, 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 Atomraketen, Stopp geschrien
damals. Nein. Ich habe jedenfalls getan.
Ich habe
gerufen, Schmidt und Apel, hier sprechen die Massen, ihr seid entlassen.
Ja, das ist auch schön. Jedenfalls, wir waren dabei und es war eine große Bewegung. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Menschen auf die Straße gehen. Es ist nicht das erste Mal, also der Bonner Hofgarten, die Sachen, die wir in Hamburg hatten, eine gigantische jugendpolitische Auseinandersetzung gab es so. Und es ist trotzdem nichts wirklich geblieben in der Partei, die dafür stand, verstehst du?
Das darf man, finde ich, nicht vergessen. Dem will ich ja auch nicht widersprechen. Ja. Ich versuche nur mir zu erklären, warum die Leute FDP oder Grüne gewählt haben.
Ja.
So, das ist also, die Voraussetzung.
Also ich glaube, die Grünen werden schon mit der Hoffnung gewählt, dass jetzt tatsächlich eine Partei in einem Parlament große, entscheidende Veränderungen bewirkt. Das glaube ich schon. Das
Also Grundkurs 1, Parlamentarismusgläubigkeit.
Ja, na klar. Also welche Alternative gibt es denn dazu in der Wahrnehmung?
Ich meine, aber das kann uns ja nicht überraschen. Also wir sind ja dann gleichzeitig auch ganz froh, dass Leute tatsächlich sich einschalten und versuchen, wirksam zu werden. Ja,
genau.
Jetzt werden sie, in dem Sinne, wie du das gerade beschrieben hast, jetzt werden sie massenhaft ihre Quittung bekommen und vielleicht zur Hälfte, wenn das sehr optimistisch betrachtet wird, zur Hälfte sich enttäuscht abwenden und nach Alternativen suchen.
Das wird so sein. Das kann so sein.
Ja, das wird so sein, das sagen wir mal.
Ja.
Haben wir eigentlich irgendwas anzubieten, wir beiden so?
Wir beiden? Für wen? Für junge Menschen, die Eisbären retten wollen? Nö, habe ich nicht. Nee. Also ich war mal in der Hamburger Tierschutzjugend, aber das ist lange her.
Was? Wo warst du?
Ich war in der Hamburger Tierschutzjugend, aber das ist auch schon ein bisschen her. Und ich habe auch gegen Atomkraftwerke demonstriert und ich bin immer noch ein Freund der Eisbären, aber ich glaube nicht, dass wir die Verkörperung von Zielen politischer, also Projektionsflächen politischer Bewegung sein könnten. Möchtest du gerne, dass die jungen Menschen dich als Waisenführer das Parlament schicken?
Nee, aber also mit Angebot meine ich auch was anderes.
Ich glaube was wir natürlich machen, ist, dass, also was soll das heißen? Ich bin ja nun überzeugter Sozialdemokrat. Ich bin mir sicher, dass parlamentarische Demokratie schon okay ist. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, wie man wählt. Und ich habe auch eine Erwartung an Ergebnisse von Wahlen. Und ich glaube auch, dass da Dinge durchaus auch entschieden werden, die einen Unterschied machen für die Menschen. Und deshalb ist es schon okay, wenn Leute die Grünen wählen mit der Erwartung, dass eine Partei für sie ihre Lebenswelt und ihre Interessen bessere Politik betreibt. Das finde ich erstmal völlig in Ordnung. Darum bin ich so entsetzt, wenn es um die FDP geht. Bei den Grünen verstehe ich es erstmal. Nur was ich tatsächlich faszinierend finde, ist, dass es eine Minute nach sechs, ich sehe diesen Habeck und ich sehe dieses Getue mit der FDP und ich frage mich, wie kann denn jemand glauben, dass dieser Mensch als Person für diese Partei, als Personifizierung dieser angeblichen ökologischen Politik, wie kann man das glauben? Was ist das Missverständnis, in das man vielleicht Leuten hinein Dinge erklären sollte? Denn die Grünen, die mit der FDP jetzt aushandeln, wie soll man da glauben, dass das eine Politik ist, einer Modernität im Sinne einer ökologisch positiven Reform? Und das frage ich mich tatsächlich.
Dann guck dir den Corona-Diskurs an. Das, was am meisten kritisiert wurde,
dass die Leute nicht mehr saufen gehen können unter 25.
Ja, auch das, aber vor allem fehlende Digitalisierung, was auch immer das sein soll.
Weil das ist irgendwann gekommen. Ja? Was ich erschütternder finde, ist, was nicht thematisiert worden ist. Beziehungsweise auch thematisiert worden ist, und zwar überwiegend, dass es im Zweifelsfall man halt ein paar Leute sterben lassen muss.
Genau.
Und die Frage, das ist das, was wir in dieser Diskussion gesehen haben. Das haben wir intern in FSK gesehen, das haben wir gesellschaftlich gesehen, dass wir ratzfatz bei einer Freiheitsdiskurs sind, der impliziert, dass dann halt ein paar Leute ins Gras beißen müssen, die zu alt, zu krank, zu dick, zu überflüssig sind. Und das ist erschütternd und das haben wir erlebt. Und das tatsächlich dann unter Freiheitsgelaber verborgen. Natürlich haben wir das Ganze dann weniger konkret bei Corona, auch bei ganzen Gruppendiskussionen, wo halt gesagt wird, naja, dann ist es halt scheiße, wenn die Leute sich das nicht mehr leisten können, irgendwo zu wohnen. Es ist halt scheiße, wenn die anderthalb Stunden in vollgestopften Baden zur Arbeit fahren müssen. Aber wir müssen halt alle Opfer bringen, weil sonst der Eisbär stirbt. Also es werden eiskalt Diskussionen aufgemacht, in dem halt klar ist, es müssen bestimmte Leute Opfer bringen, auch für das Große und Ganze. Und das ist das, was vielleicht die Gemeinsamkeit zwischen FDP, CDU und den Grünen ausmacht. Die gemeinsame Bereitschaft, dass Opfer gebracht werden müssen. Also man selber opfert sich nicht, aber es müssen halt Opfer gebracht werden. Und mein Verständnis von linker Politik, und das ist auch mein Verständnis von dem hedonistischen der 90er Jahre, ist, ich will kein Opfer bringen müssen für irgendwelche Werte, für einen scheiß Staat oder für was auch immer, sondern ich habe verfickt nochmal einen Anspruch darauf, dass es auch mir gut geht. Und mir kann es nur gut gehen, wenn es anderen auch gut geht. Das ist der entscheidende Unterschied im ideologischen Verständnis. Und diese Opferdiskussion, die Grüne, FDP und CDU ein, das mag vielleicht die eigentliche Gefahr sein. Denn das denken auch ganz viele bei diesen Fridays for Futures-Demonstranten mit, dass irgendwo andere Leute Opfer bringen müssen, für was auch immer. Und das sind nicht sie, die die Opfer Opfer bringen. Sie sind im Gegenteil, sie sind ja die Opfer der Zukunft. Darum müssen jetzt andere Leute Opfer bringen, damit sie nicht die Opfer werden. Und das ist eine Diskussion, die finde ich schon ziemlich hart. Und dem kann ich nur entgegensetzen, ihr seid auf dem Holzweg, ihr lieben jungen Menschen. Denn darum geht es nun gar nicht.
Das Letzte ist eine Unterstellung. Das habe ich aus Fridays for Future Zusammenhängen kein einziges Mal gehört. Ansonsten in deiner Aufzählung, Heino, ich hatte vorhin gefragt, ob wir was anzubieten haben. Das hast du jetzt hier gerade mal super dargelegt, was wir anzubieten haben. Wir haben zum Beispiel ein solidarisches Weltbild vorzuschlagen und anzubieten. Na klar. Wir haben auch anzubieten und vorzuschlagen, organisiert euch, schließt euch zusammen, bildet Banden, stellt die Organisationsfrage, vertraut nicht auf irgendwelche Repräsentationen, sondern die Zeiten sind so, dass es darauf ankommen wird, organisiert gemeinsam zu handeln, entschlossen und mit Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Wenn du diese Aufzählung gemacht hast, der Opferforderer, dann hast du Gauland vergessen. Der nach dem
Hat er sich nicht heute aufgeopfert? Oder was meinst du?
Nachdem Schäuble bereits ähnliche Worte in den Diskurs eingebracht hat und die Monate, die anderthalb Jahre Corona sind eine tägliche Auseinandersetzung mit sowas wie herrschender Ideologie, in dem Mainstream formiert worden ist, der sich hier in solchen Zusammenkünften von Grünen und SPD, dann FDP dann ausdrückt. Gauland hat klipp und klar im Bundestag gesagt, Schäuble ähnlich davor, wir müssen halt genauso wie beim Autofahren in Kauf nehmen, dass Menschen sterben. Und deswegen brauchen wir hier deswegen brauchen wir hier keinen Lockdown und deswegen brauchen wir hier keine Ausgangssperren, bla bla bla. Mhm. Die konkrete Basis dessen, was das Freiheitsversprechen der FDP tatsächlich darstellt, ist genau das. Und damit müssen diejenigen, die Grünen und FDP in diese Position gebracht haben, per Stimmzettel leben, dass sie allergrößte Schnittmengen zur AfD damit in Kauf genommen haben. Bewusst oder unbewusst. Das wird eine der Erkenntnisse sein dieser Bundestagswahl für diejenigen, die das eigentlich gar nicht wollten, die sozusagen politischen Gesetzmäßigkeiten gefolgt sind, die sie nicht beherrschen, sondern von denen sie beherrscht werden.
Ja, und was auch, und es ist, also nochmal um das andere zu kommen, Opfer auch Verzichtspredigen ist es, was dazu kommt. Weißt du, ich bin schon auch bekennend, gehöre zu denen ja aus meiner politischen Vergangenheit, die natürlich in den 80ern, vor allem 90ern auch linke Politik als Ausweitung auf die Nebenwidersprüche begriffen haben. Also das Recht auf ein gutes Leben und eben nicht zu verzichten auf seine eigene, auf den eigenen Spaß, auf die eigene Freiheit, auf die eigenen Möglichkeiten, sich nicht nur als Arbeitsbiene für das große Ganze zu definieren und irgendwann kommt das Paradies für irgendjemanden, sondern tatsächlich, das finde ich auch voller Überzeugung, eben nicht diese Verzichtspredigt zu haben und erst recht nicht in einer Welt, in der es wird Wasser gepredigt und Wein gesoffen, um Heine zu zitieren. Und da sind wir wieder, dass die wenig haben, die nun wirklich nicht uns wird alles möglich vorgehalten, aber den Menschen, die nun wirklich irgendwie nicht diejenigen sind, die die großen Triebtäter dieser globalen Katastrophe sind, denen auch noch vorgehalten wird, ihr müsst jetzt auch mal bitte ein bisschen ordentlicher leben, damit ich mit meinem großen Auto auch in Zukunft schön durch die Gegend fahren kann. Und das kann es nicht sein. Und das wird spannend, ob diese dissoziale Politik, die auch die modernen Grünen und die FDP vereint, wie weit das tragen kann, wie weit das tatsächlich getragen wird, auch durch Bewegung, auch durch die jungen Menschen, die, glaube ich, nicht diese Art von eigenem Verzicht als allererste Logik irgendwie haben. Es wäre eine seltsame junge Generation, wenn Askese und Verzicht irgendwie deren Hauptidee wäre. Also wäre ich auch erschüttert, muss ich sagen. Und da bin ich sehr gespannt. Also dieses Predigen von sei bescheiden, sei bereit, andere müssen Opfer bringen, wer muss alles Opfer bringen, ordne dich ein. Und da sind die Konservativen und diese angeblich Liberalen sich erschütternd ähnlich. Und ich ich bin tatsächlich, also ich bin da genauso verwirrt wie am Montag letztendlich und vielleicht auch schon wie vor 10 Jahren bei der Sendung. So richtig emotional verstehen kann ich es nicht, wie man sowas machen kann als junger Mensch. Aber Gott, Leute gehen auch zur Jungen Union, das habe ich auch nicht verstanden, ohne eine Burschenschaft.
Ja, aber also, so. Warst du mal im Babybunker?
Ja. Ja, also ich meine, Dietrich Hässeling war ein weiches Kind, um bei der literarischen Ausflug auch nochmal Heinrich Mann zu zitieren aus dem Untertan. Also vielleicht ist das auch von vielen die Erklärung. Wir werden es sehen. Also die Nachwuchs-CDU, die grün-liberale Nachwuchs-CDU, wir werden es in den nächsten Tagen erfahren. Ne? So. Haben sich eigentlich bei der AfD jetzt die Ostnazis endgültig jetzt durchgesetzt oder brauchen sie noch so ein paar Leute, die so tun, als ob sie doch keinen Komplettfaschismus wollen? Haben wir da schon Neuigkeiten gehört? Nee. Ja, heute war doch heute Fraktionssitzung.
Ach, das meinst du?
Ich
glaube, Hanno, wir sollten auch nochmal einen dritten Nachtrag machen, wo wir uns dann mit CDU und AfD beschäftigen.
Können wir probieren, können wir nächsten Montag machen.
Montag oder Freitag?
Nee, Freitag können wir das nicht machen.
Freitag nicht. Nee. Dann vertagen wir uns auf Montag, nehmen uns AfD und CDU vor und in dem Zusammenhang dann auch die Frage, was ist da los im Osten?
Das tobt. Können wir Sachsen an Weißrussland verkaufen? Ja, irgendwie sowas, ja.
Ich würde das detaillierter und wir können uns übers Wochenende vielleicht auch nochmal ein paar Texte. Ich habe ja schon mehrfach darauf hingewiesen, David Begrich veröffentlicht sehr interessante Sachen. Katharina König, Kerstin Köditz, nicht zuletzt auch das vorhin erwähnte Buch von Petra Pau.
Also wenn ich Montag über die AfD und die CDU reden soll, werde ich mir vorher nochmal von Walter Mörs den wunderbaren Band Adolf Total angucken. Das finde ich deutlich hilfreicher, ehrlich gesagt.
Kann ich nicht.
Nee, Adolf Total? Ja. Kann ich nur empfehlen.
Also wir haben hier gerade im Gespräch festgestellt, dass Ideologie der AfD Politik der AfD eine Rolle spielt in der Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft, deren konkretester Ausdruck jetzt gerade diese JungwählerInnen-Stimmen bei FDP und CDU sind. Mhm. Daher kommt das Ganze nicht aus einer Region eines Landes, sondern aus sozialen Zusammenhängen, aus sozialen Kontexten, auch aus Klassenverhältnissen, aber nicht nur. Und man wird dem Faschismus auch nur begegnen können, wenn man das soziale Ganze ins Auge nimmt.
Also dass es nicht die sächsischen Gene sind, die dazu führen, dass die AfD da besonders große Erfolge hat, das ist mir auch klar, Werner. Aber ich erlaube mir schon mal festzustellen, es gibt bestimmte Landstriche, ich wäre nicht so traurig, wenn die weiter weg wären. Also das erlaube ich mir mal als persönliche Skurrilität. Dass das das Problem nicht löst, das weiß ich. Okay. Aber es darf einen trotzdem gruseln, ehrlich.
Ja, so, natürlich. Ne?
Denn, also, weil es ist schon so, wenn ganze Gegenden sich entschließen, offen sich dem Nationalsozialismus zuzuwenden, also eine Mauer wird helfen.
Ja.
Ne? Also, Stichwort, ich möchte mal gesagt haben.
Ja, Stichwort, also auch das gucken wir uns dann Montag an.
Ja.
Die AfD hat hier nur 5% gekriegt. Nur in Anführungsstrichen.
Ja, hat sich knapp halbiert.
Ne? Das hat was damit zu tun, dass hier Antifaschismus seit langer Zeit auf der Tagesordnung steht. Sowas wie täglicher antifaschistischer Kampf. Und an der Stelle sag ich jetzt Tschüss, Heino, für heute.
Bevor ich was dagegen sagt, finde ich richtig. Gut, Werner, wir bleiben positiv.
Ganz genau. 17 Uhr. Wir müssen, unsere heutige Sendung beenden und setzen das Ganze fort am Montag im Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Heino, vielen Dank.
Gerne.
Und wieder mit der Bitte, einmal kurz dran zu bleiben.
Jojo.
Wir verabschieden uns und schalten rüber in, keine Ahnung, Studio 3, würde ich mal annehmen.